den Tagesordnungspunkt 21, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Fortentwicklung des Meldewesens. Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die Reden zu Protokoll genommen und wir kommen zur Abstimmung. Der Innenausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 10.158 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 7.746 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die zustimmen wollen, um das Handzeichen. Danke, wer stimmt dagegen? Danke, wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen, dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Danke, wer stimmt dagegen? Danke, wer enthält sich? Der Gesetzentwurf ist angenommen.
Komport Nummer 328, Meldegesetz. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 328. Komport, den ich am heutigen, naja, der Regen kommt noch, Freitag, dem 13. Juli 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 9:30.
Jawohl, ja, wie gesagt, der Regen kommt noch. Und das Intro ist nebenbei eine Gesetzesabhängigung im Bundestag. So schnell kann das gehen. Und so intensiv wird über Gesetzentwürfe debattiert. Ja, das ist der bundestägliche Shitstorm diese Woche gewesen. Was es allerdings hier sonst noch zu hören gibt, sind natürlich zwei Teile Politik und wieder ein Teil inklusive Technik und Mafia und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 3 hat eigentlich schon einen Hubschrauber, aber egal. Tech, Space, Mafia, nur echt mit Fanboy-Nachrichten, einigen Mafia-Meldungen, darunter den Akta-Nachfolgefolger und einem Mond oder Terra 5 und mehr. 14 Grad, Broken Cloud-Sieger, cool Greetings. Die 14 Grad windchillen wie 15, Comfort Level wie 13, auf gar keinen Fall fühlt es sich wie 14 an. Der Wind macht 13 bis 19 km/h aus dem South. Nur echt mit ohne TH. Aber ja. So, und dann hätten wir da noch ein paar Fanboy-Meldungen. Sowas. Da gab es Spap. Apple hat nämlich eine SMS-Spam-App eines russischen Herstellers aus dem iOS-App-Store entfernt. Und das wäre angeblich die erste Spam-App überhaupt gewesen, die entdeckt worden sein will vom, ja, morgen regnet es, ach, das wusste ich schon, vom AV-Anbieter Kaspersky. Und in der Lage, das Adressbuch vom iPhone oder iPad auszulesen und den Inhalt dann auf den Server des Entwicklers hochzuladen. Naja, also in der Lage sind da noch ganz andere Anwendungen, aber ja. Also Kaspersky hatte da sich irgendwie mitgebuchstet, da, die erste Malware im App Store. Ja, die hat dann auch nicht lange überlebt, wobei immer noch nicht mir irgendwo in den Weg gehuscht wäre, dass da irgendjemand dann auch den großen Kill-Switch gedrückt hätte. Also die Anwendung auf Geräten, auf denen sie bereits installiert war, deaktiviert hätte. Oder entfernt oder was weiß ich, wie der Killswitch eigentlich funktioniert. Na, da gab es ja, als das 3G-iPhone vor 4 Jahren rauskam und der App Store damit, da gab es ja erst eine große Welle. Oh, Apple ist evil, die können jetzt sogar Anwendungen löschen. Ja, dass sie davon Gebrauch gemacht hätten, wäre mir immer noch nicht begegnet. Schon komisch, aber ja. Also da gab es jedenfalls eine Spam-App, Find und Kall. Oder Find and Call, genau. Also Find and Call hätte das Ding geheißen und wäre irgendwie ganz doll schlimmer Spam. Keine Ahnung, ich habe es nicht aus der Nähe gesehen, ich habe da nur von gelesen. Dann gab es Posner-Tente, weil nämlich US-Richter Richard Posner auf Kriegsfuß mit dem Patentverfahren der IT-Branche steht. Schon bei den abgewiesenen Patentklagen von Apple und Motorola machte er deutlich, dass das Verhalten der Industrie so nicht hinnehmbar sei. Nicht nur sei kein nachweislicher Schaden entstanden, vor allem sei die Auslegung der Patente lächerlich. Oder anders ausgedrückt, der Richter, der tut nicht nur so, als hätte er was gegen die Patentkriege, sondern der äußert sich dann auch nochmal ganz ausdrücklich gegen die Patentkriege. Hundeauslaufzone hinter dem Schild. Heißt aber Grünzeugs. Naja, egal. Ja, also der äußert sich nicht nur irgendwie ab und zu mal, sondern der sagt jetzt hier auch, also sagt mal Leute, das geht so nicht. Dass irgendwie Firmen sich mit Fake-Patenten gegenseitig in Grund und Boden klagen, dass es Patenttrolle gibt, die nur daraus bestehen, dass sie andere Leute in Grund und Boden klagen. Das geht doch nicht. Ja, hat er ja auch recht, aber ja. Schwupps, habe ich mir am letzten Freitag reingeklebt. Dann gab es einen App-Fix, weil Apple quietly fixed the apps the apps affected by corrupt App Store binaries in an interesting way, hatte Marco Arment dann noch geblockt. Und zwar haben sie, da gab es ja das Problem, dass erstens mal Apps kaputt waren. Ja, das wollen sie dann schon gefixt haben. So. Und die erste Ansage war, ja, ladet es halt nochmal runter, ne? Löschen und neu runterladen. Was dann allerdings das kleine Problem hat, dass nach dem Löschen diverse Einrichtungsdaten nicht mehr da sind. Ja, weil Löschen halt üblicherweise auch die privaten Daten von Anwendungen wegkrümelt, weil sonst würden die ja auf dem Gerät rumliegen bleiben. Und außerdem gab es dann noch das Problem, dass halt ganz viele Leute sich dann beschwert haben, so von wegen, das startet ja gar nicht, und 1-Stern-Bewertung abgegeben haben. Und was Apple dann gemacht hat, ist, sie haben dieselben Versionen als neue Versionen im App Store markiert, sodass man die als Update wieder angezeigt bekam. So, frei nach dem Motto, alle Apps, die sich in den möglicherweise betroffenen Tagen geändert haben, sind jetzt neu und kann man sich neu runterladen. Und dadurch, dass sie das als neue Version deklariert haben, sind dann für die aktuelle Version auch die 1-Sterne-Bewertungen nicht mehr drin. So, die findet man jetzt nur noch, wenn man dann irgendwie wühlen geht. Für die vorherige Version oder irgendwie so. So, das hat dann allerdings den kleinen Haken, dass auch Geräte, die eigentlich die korrekten Binaries hatten, jetzt da ein Update gezeigt haben. Und iTunes, dadurch, dass die Versionsnummern identisch waren, dann auch nicht gesagt hat, hey, hier, da hast du eine abgedatete App. Sondern der sagt ja, wieso, die App ist doch in der richtigen Version schon auf dem Gerät. Das heißt, das Gerät hat offiziell ein Update angezeigt in der App Store App, hat die aber nicht von iTunes nochmal überreicht bekommen, sondern das wird im Zweifelsfall auch eine Weile dauern, bis dann alle Apps noch einmal noch eine Runde Updates hinter sich hatten, bis dann nirgendwo mehr Fake-Updates rumliegen. So, und ich mache jetzt ja kein Update All, weil von der Feedreader-App NewsRack, die hat da jetzt eine Twitter-Integration per Tweetsheet, die mir so überhaupt nicht gefällt, weil ich kann dann hinter den Link nichts mehr hinschreiben. Und das missfällt mir. Aber ja. So, dann gab es EPAT oder EPAT oder wie immer man das nennt. Apple hat seine Beteiligung an den EPAT-Zertifikaten zurückgezogen, teilt die auf Umweltbewertung elektronischer Geräte spezialisierte Organisation mit. Der Rückzug von Apple gilt offenbar nicht nur für die Zukunft. Die Datenbank von EPAT listet das Unternehmen gar nicht mehr und auch in den aktuellen Produktumweltberichten von Apple fehlt nun auch bei bereits zertifizierten Produkten der Hinweis auf das EPAT-Label. So, der Witz ist, dass es irgendwie so eine Umweltzertifizierung nach Kriterien von Anno TÜV. Und zwar TÜV ist durchaus arg alt, weil es da irgendwie Geräte gibt, die noch nicht mal Energy Star Label bekommen haben, die aber EPAT-kompatibel sein sollen. Plus, dass irgendwie das EPAT-Gedöns von amerikanischen Behörden als wir kaufen aber nur Zeug, was dieses Label hat, betrachtet wird. Die dürfen jetzt also auch keine Apple-Geräte mehr kaufen. Und über die Begründung, warum Apple da jetzt raus ist, hat es ein paar Tage gedauert, bis die dann offiziell von Apple rausgelassen wurde. So frei nach dem Motto, ja, wir nehmen Umweltschutz zwar weiterhin doll ernst, aber es gibt irgendwo, haben sie nicht genau drauf gezeigt, aber irgendwelche Regelungen, die sich für Apple nicht lohnen, die einzuhalten. Irgendwie so. Kategorie, hell. Aber ja. Warum sie da nicht vorher gesagt haben, ja, übrigens, wir gehen da raus wegen, da, ist mir auch immer noch völlig unklar, aber ja. So, immer ganz davon abgesehen, wenn man irgendwie ein Apple-Gerät hat, was man nicht mehr braucht, kann man damit in einen nächstgelegenen Apple-Store wandern und das da zwecks Rekükling abgeben. Habe ich zwar auch noch nicht gemacht, aber ja. Mich irgendwie daran erinnert, dass ich das 3G eventuell nochmal durch einen Restore kloppen könnte. Aber das geht im Zweifelsfall auch nur dann, wenn kein, und zwar wirklich überhaupt kein anderes Gerät im WLAN ist, was von dem anderen iTunes angesprochen werden könnte. Aber ja. So, dann jedenfalls gab es eine Twit-App, das nämlich aus den Untiefen von iOS 6 Beta, wo der App Store ja auch über Apps eine Version History anzeigt, da schwappte raus, es gäbe irgendwann in näherer Zukunft ein Update der Twitter-App. Und ja, also den Fehler, dass man Updates, die noch gar nicht da sind, vorher schon in der App Store-App begucken konnte, hat Apple dann kurz danach auch gefixt. Weil kann ja nicht sein, dass man sich irgendwie schon darüber informieren kann, was da als Update irgendwann mal kommt. Im Zweifelsfall ist das halt irgendwie ein Update, das ist zum Termin X eingestellt worden. Ist aber vorher schon durch den Review-Prozess, völlig überraschend, durchgekommen. Und ja, konnte man das da irgendwie angucken. Und ja, das eigentliche Update als solches ist in der Kategorie unspektakulös. Es ist halt, naja, wenn man ganz genau hinguckt, kann man die Tweety-App da noch drin erkennen. Aber die ist sehr verkümmert inzwischen. Ja, mal ganz davon abgesehen, es gibt da Werbung. Ich habe da jetzt nach dem Update dann auch kürzlich mal selber reingeguckt. Huch, da, ein Sponsor-Tweet. Interessiert er mich? Nö. Ja, ja. So, dann Samsung cool. Hat Herr Dellrimpel hier geschrieben. Samsung Electronics defeated Apple in the latest spat in the rivals' patent wars when a British judge ruled Samsung's Galaxy tablets did not infringe the US company's designs for the iPad because they were not as cool. Samsung hat gegen Apple vor einem britischen Gericht in den Patentkriegen deswegen gewonnen, weil Samsungs Galaxy-Tablettengeräte nicht gegen die Designs von Apple verstoßen würden, weil die ja gar nicht so cool sind. Also die Samsung-Geräte. Ups. Schreibt der Herr Dalrymple, I laughed. Hard. Ja. Ja, ich meine, auf der einen Seite, ja, Samsung-Geräte, die verstoßen nicht gegen irgendwelche Designpatente von Apple. Aber das auch nur deswegen, weil die Samsung-Geräte einfach nicht cool genug sind. Oh, ouch. Das ist ein Gewinn, der tut weh. So. Dann gab es ein Card-Rücht. Und zwar haben da irgendwie die Gerüchterstatter in den Untiefen von iOS 6, wollen sie was entdeckt haben, dass auf Mac-OS-Geräten eigenes Kartenmaterial von Apple auftauchen würde. Die Frage, die sich mir bei dem Gerücht sehr schnell aufdrängt, ist, warum zum Fick soll eigentlich in iOS irgendwelche Strings enthalten sein, die nur auf Mac-OS Sinn machen, weil die auf irgendwelche bestimmte Grafik-Hardware verweisen? Aber was soll das eigentlich? Warum sollte in iOS-Code drin sein, der nur auf macOS Sinn macht? Na, der einzige Weg, wie das zustande kommen kann, ist, indem die beide auf derselben Codebasis entwickelt werden und da irgendwie die Conditional Statements nicht conditional genug waren, beziehungsweise die Strings halt übrig geblieben sind und nur der Code dahinter conditional compiled wurde. Na, aber also irgendwie so ganz logisch ist mir das nicht, warum auf einem iOS-Gerät irgendwelche Strings rumliegen sollen, die da keinen Sinn machen. Ist nicht so, als wären die iOS-Geräte berühmt dafür, dass sie viel zu viel Speicher hätten. In einer XML-Datei gibt es Hinweise auf Intel-basierte Grafikchip-Sätze, bei denen bestimmte Funktionen wie Schattierung deaktiviert sind. Ja, also das läuft so irgendwie in die Kategorie, euch ist langweilig. Ja, ist es auch. So, dann am Dienstag habe ich mir hier reingeklebt, ist aber eigentlich noch am Montag gewesen. 9.7. 23.15 Uhr, 9to5Mac waren die ersten, die es da gemeldet haben. Der Mountain Lion ist in den goldenen Meisterstatus gewechselt und damit für Entwickler verfügbar geworden, die sich den dann herniederladen können und ausprobieren, ob da irgendwie es noch Probleme gibt, beziehungsweise was dann auch irgendwann kurz danach rausschwappte, dass Entwickler auch Apps in den App Store einreichen dürfen, die den Mountain Lion dann voraussetzen wollen, damit sie dann rechtzeitig zum Start vom Mountain Lion auch verfügbar sein können. So, da habe ich dann auch nochmal nachgeguckt, wie sah es dann eigentlich letztes Jahr aus? Der Lion, naja, der ist am 1.7. Golden Master geworden und dann am 19.7. rausgekommen. Das waren also nicht ganz 3 Wochen güldene Meisterzeiten. Wobei es da dann auch noch irgendwie ein Gerücht gegeben hatte, dass der eigentlich schon eine Woche früher hätte rauskommen sollen, aber wegen irgendwelcher Fehler bla bla nicht wäre. So, keine Ahnung. So, und jetzt der Mountain Lion, der soll dann also demnächst wirklich irgendwann verfügbar werden. Ich meine, die offizielle Ansage von Apple war ja auch im Juli, von daher war eh schon klar, okay, So langsam wird es mal an der Zeit, dass der Mountain Lion in einen Ist-Praktisch-Fertig-Status Güldener Meister verwandelt wird. Und dann wird es halt so langsam Zeit, dass er dann aus dem Status dann auch in Verfügbar für Endkunden wechselt. Aber ja. So. Ist dann übrigens so bummelig 4,34 Gigabyte groß. Also nochmal ein Stückchen größer als der Lion. Der war, glaube ich, irgendwie nur knappe 4 Gigabyte. 3, irgendwas. Aber ja. We are hearing from people who have installed the gem that it is smoother. Specifically, Dictation's performance is said to be improved. So, plus, dann ist noch irgendwie ein 10.7.5 Update an Entwickler gefallen. Wobei mir irgendwie nicht ganz klar ist, was zuerst raus soll. 10.7.5? Weil es macht ja eigentlich keinen Sinn mehr, dann ein 10.7 Update zu kriegen, wenn es schon 10.8 gibt. Bis auf die Geräte, die 10.8 eben nicht mehr kriegen dürfen. Die aber 10.7 noch hatten. Also ja, also jedenfalls der Berglöwe kommt dann irgendwann. Demnächst sicherlich. Wenn er sich allerdings lang genug Zeit lässt, in vier Wochen ist der Augenarzttermin schon wieder vorbei. Aber da könnte mir noch passieren, dass ich da eventuell dann auch wieder, so wie nach jedem Augenarzttermin, hinterher nochmal wieder zum Krankenhaus darf. Aber ja. So, dann gab es auch eine EP-Aktion, weil nämlich am Dienstag Apple dann sich in Sachen EPEAT geäußert hat. Gegenüber Herrn The Loop. Apple takes a comprehensive approach to measuring our environmental impact and all of our products meet the strictest energy efficiency standards backed by the US government Energy Star 5.2. We also lead the industry by reporting each product's greenhouse gas emissions, bla 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 bla. Bla. Also ja, die sagen, sie sind weiter als dieses EPEAT-Gedöns. Wobei eine richtig gute Begründung, warum sie sich da zurückgezogen haben, da jetzt auch noch nicht drin stand, aber ja. Motorflugzeug. Ich hab noch keine Ahnung wo. Egal. Und noch eine Stunde, bis der Regen kommt. So, dann ist am Mittwochnachmittag aus der gerüchteten Kategorie etwas herausgefallen. Nämlich Tweetbot für Mac als Alpha-Version. Konnte man sich da auf der Webseite herniederladen, beziehungsweise kann man glaube ich auch immer noch. Und zwar mit der offiziellen Ansage, ja, es ist Alpha, es enthält noch Bugs, das wissen wir auch. Und es kann irgendwelche Grafikunschönheiten auch noch enthalten. Und ja, ist also Alpha und irgendwie, wenn man irgendwie einen Absturz oder sonst was erlebt, dann soll man das auch durchaus an die Entwickler vermelden. Und ja, also dass es Tweetbot für Mac geben würde, war eigentlich schon länger klar. All dieweil auf irgendeinem der Screenshots von WWDC, wo irgendwie jemand mit einem Retina MacBook Pro rumlaufen durfte, da war so eine komische, sieht aus wie Tweetbot-App. Steht auch in der Menüzeile was von Tweetbot auf dem Screenshot zu sehen. Und ja, also am Mittwoch ist es dann jedenfalls als Alpha-Version rausgefallen. Da kann man jetzt irgendwie mittesten und wenn das dann irgendwann rauskommt, soll es den Mountain Lion voraussetzen, soll auch Geld kosten und dann im App Store sein und dann entsprechend auch Funktionen haben, die halt nur App Store-Apps haben dürfen. Aber ja. Puh. Dann gibt's Neues von der Mafia. Da gab's erstmal die Debattik, weil ACTA zwar abgehakt ist, aber in der EU steht bereits die nächste Debatte zum Urheberrecht an. Die Europäische Kommission überarbeitet derzeit eine Richtlinie zum Schutz immaterieller Güter, die ähnliche Fragen wie das umstrittene Abkommen aufwirft. Das müsste eigentlich der IPRET-Quatsch sein. Dieses unter der Abkürzung IPRET bekannte Regelwerk enthalte ebenfalls scharfe Maßnahmen, sagte Professor Thomas Hören von der Universität Münster der Nachrichtenagentur dpa. Seit ein paar Wochen verlagert sich die Diskussion von ACTA zu IPRET, sagte der Jurist, der unter anderem ein regelmäßig überarbeitetes Kompendium zu Internetrecht herausgibt. Plus, der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass IPRET die Überarbeitung von Anfang an danach roch, dass da dann die Verschärfungen drin sein sollen, die doch mit ACTA nie hätten kommen sollen, weil für ACTA sich doch nie irgendetwas hätte ändern sollen. Was dann bei mir immer noch zu der Frage führte, ja, wenn sich nichts ändert, warum will ich das dann eigentlich haben? Was gewinne ich dadurch, wenn sich doch nichts ändert? Aber ja, gut, die Frage, die hat ja nicht jemand beantwortet. Hören beklagte das schwache Niveau der Debatte. Derzeit gäbe es in Deutschland zwei Parallelwelten. Laut Hörbar seien die Vertreter von Extrempositionen, die entweder eine Abschaffung des Urheberrechts forderten, warum fällt mir da der Name MS Pro ein, oder das Internet verteufelten und eigenartige Pamphlete veröffentlichen. Warum fallen mir da jetzt dann die Wir sind die Urheber-Pfeifen ein? Zufall alles, Zufall. Dagegen werde die Fachdiskussion wenig beachtet. Auf diesem Niveau kann es nicht weitergehen, sagte der ehemalige Richter. Im Urheberrecht gäbe es keine einfachen Schwarz-Weiß-Lösungen. Hören sieht mehrere ungelöste Fragen. Wie weit sollten die Auskunftsansprüche der Musik- und Filmindustrie reichen, wenn Nutzer illegale Kopien im Netz verbreiten? Sollten die Sanktionen für Piraterie erhöht werden? Wie hilfreich sind Warnhinweise, um Nutzer von illegalen Kopien abzuhalten? Und wie weit reicht das Recht auf Privatkopien im Internet? Europa müsse zudem die grassierende Piraterie in China durch völkerrechtliche Verträge eindämmen, etwa über die Weltorganisation für geistige Umnachtung, Eigentum, WIPO, forderte Hören. Ich habe die Befürchtung, dass die Diskussion weiter so verläuft wie bei ACTA, sagte Hören. Immerhin sieht er Hoffnungszeichen für mehr Sachlichkeit. Die Unionsfraktion im Bundestag habe ein differenziertes Papier vorgelegt, während die Piratenpartei ein ernsthaftes Gespräch mit den Verlegern suche. Hat er ja auch recht. Die Debatte ist halt auf den Extrempositionen festgewachsen, was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass keine Seite bereit ist, irgendwie nachzugeben. Ist die Frage, welche Seite müsste eigentlich zuerst nachgeben? Also wenn es ihr mich fragt, müssten eigentlich die Verleger nachgeben. Aber gut, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich die geistigen Umnachtungsgeschichten, Forderungen von den Verlegern schlicht nicht nachvollziehen kann. Aber maybe that's just me. So, am Montag gab es dann bei Netzpolitik.org den ACTA-Nachfolger. ACTA is not the end, ACTA is the beginning, kommentierte Joe McNamee von European Digital Rights. IDRI, die Ablehnung von ACTA durch das Europaparlament vergangene Woche und meinte, damit war er meine europäische Bewegung für digitale Bürgerrechte. Und damit dürfte er nämlich recht haben, weil der kanadische Copyright-Forscher Michael Geist nun in einem Gastbeitrag für thestar.com darauf hingewiesen hat, dass sich im Entwurf des Kapitels zu geistigen Umnachtungsrechten im Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA zwischen der EU und Kanada teils wörtliche Übernahmen aus ACTA finden. Oder anders ausgedrückt, huch, es gibt schon wieder eine geheim verhandelte Urheberrechtsvereinbarung, bei der rein zufällig wortlaut identische Texte aus ACTA wieder auftauchen. ACTA, nur nochmal als Erinnerung für den Fall, dass es irgendjemand vergessen haben sollte, war auch geheim verhandelt, enthielt, keiner wusste zu dem Zeitpunkt genau wie schlimm, aber schlimme Regelungen und ist dann letztlich gerade erst kürzlich im EU-Parlament mit einer sehr deutlichen Mehrheit gescheitert. Und jetzt gibt es also schon wieder Verhandlungen in Sachen Urheberrechte, diesmal mit Kanada. Und da tauchen wortgleiche Ausschnitte aus ACTA wieder auf. Die Verhandlungen sind natürlich überhaupt nicht öffentlich und keiner weiß oder darf wissen, was da jetzt genau abgeht. Und anders ausgedrückt, nein, das ist unakzeptabel. Das wird auch nicht akzeptabler dadurch, dass sich irgendwer hinstellt und sagt, ja, aber ihr müsst doch da Handbewegung, das ist doch alles großartig. Und hier, und denkt doch an die Künstler. Ja, nee, ist klar. Na, dann ist da ein Dokument geleakt, datiert mit Februar 2012. Haben sich Kanada und EU bereits darauf geeinigt, viele der Rechtsdurchsetzungsbestimmungen von ACTA in CETA zu inkorporieren, inklusive der Regeln zu allgemeinen Rechtsdurchsetzungspflichten, dem Vorhalten von Beweismaterialien, Schadensersatz und so weiter. Oder anders ausgedrückt, ja, ACTA ist tot, aber Herr de Gucht braucht gar nicht damit drohen, ACTA nochmal ins EU-Parlament reinzuwerfen, weil die Content-Mafia dieselben wortgleichen Texte in anderen Abkommen wieder auftauchen lässt. Wobei sich dann auch die Frage stellt, haben die eigentlich nichts begriffen? Vor allen Dingen, haben sie nichts daraus gelernt, dass geheim verhandelte Abkommen schlicht und ergreifend nicht so toll ankommen? Na, das Problem bei ACTA war nicht so sehr, was da drin stand. Mag ja sein, dass es nichts ändert. Das glaube ich euch gerne, dass die aktuelle offizielle Endversion nichts mehr ändert. Aber dass zu keinem Zeitpunkt irgendwie mal Vertreter von anderen als den Mafia-Organisationen mal irgendwie überhaupt zur Kenntnis nehmen durften, was da offiziell eigentlich stattfindet hinter den geschlossenen Türen. Das riecht doch schon wieder komisch. Ja, und hier haben wir jetzt also das nächste Ding. Da passiert der nächste Scheiß. Also genau genommen derselbe Scheiß wie beim letzten Mal. So, dann hat Brüssel geankündigt, weil mitten in der Debatte über das Urheberrecht und die Verwertungsgesellschaften die EU-Kommission einen Plan zur Reform der Verwertungsgesellschaften veröffentlicht hat. Schon seit mehreren Jahren arbeitet die Kommissionsdirektion Binnenmarkt unter dem Franzosen Michel Barnier an einem Vorschlag, um die Gebietsmonopole der Verwertungsgesellschaften aufzuweichen und transnationale Lizenzierung zu vereinfachen. Weil es ja eigentlich nicht angehen kann, dass wir hier irgendwie großen Binnenmarkt spielen und dass irgendwie Waren und Dienstleistungen innerhalb der EU hin und her verfrachtet werden dürfen, ohne da irgendwie sich groß um Grenzen kümmern zu müssen. Aber auf der anderen Seite geistige Umnachtungsrechte, wenn man die europaweit haben will, mit sämtlichen GEMA-artigen Vereinen da abgekaspert werden müssen. Das kann ja mal eigentlich nicht angehen. Und ja, da hat die EU nicht ganz unrecht. Will da jetzt GEMA und Co. mal einfangen. Aber gut, die GEMA hat da sowieso noch sehr eigene Ideen, was da wo abgeht. Aber ja, habe ich mir am Mittwoch angeklebt. Gestern gab es dann eine Leugnung der EU, die nämlich eigentlich ein ins Internet entfleuchtes Kapitel zum Schutz geistiger Umnachtung im geplanten Handelsabkommen zwischen Europa und Kanada nicht kommentieren wollte. Sie beziehe generell keine Stellung zu derartigen Leaks, hieß es zunächst. Der öffentliche Druck angesichts der Mutmaßungen, dass mit dem Vorhaben besonders umstrittene Teile des vom EU-Parlament zurückgewiesenen Antipiraterieabkommens ACTA wiederbelebt werden sollen, war dann aber doch zu groß. John Clancy, Sprecher von EU-Handelskommissar Karel de Gucht. Ich weiß, dass der sich nicht de Gucht ausspricht und es ist mir scheißegal. Twitterte am Mittwoch, dass die Passagen zur verstärkten Kooperation zwischen Internetprovidern und Rechteinhabern sowie zum zivilrechtlichen Auskunftsanspruch zu IP-Adressen nicht mehr Teil des aktuellen Entwurfs für das derzeitig ausgehandelte Canada-EU Comprehensive Economic Trade Agreement, CETA, seien. Auf eine Nachfrage per Tweet unterstrich er, dass die vom kanadischen Rechtsprofessor Michael Geist publik gemachte Version vom Februar stamme und es mittlerweile weitere Änderungen daran gegeben habe. Zusätzliche Korrekturen könnten folgen, da die Verhandlungen noch laufen. Was dann allerdings irgendwie die Frage aufwirft, wenn das doch alles so harmlos ist, warum veröffentlicht ihr nicht mal einen aktuellen Stand? Warum darf die Zivilgesellschaft sich überhaupt nicht beteiligen, sondern es kommt dann wieder nur ein fertiges Abkommen und es gibt dann nur noch ein komplett Ja oder komplett Nein als Antwort? Na, habt ihr denn aus ACTA nichts gelernt? Nein, haben sie natürlich nicht. Na, also Herr de Gucht überlegt sich, hey, es ist so großartig bei ACTA. Das war doch auch alternativlos. Ja, und als dann klar wurde, dass das Ding so nicht durchkommt, sich dann hinzustellen, ja, aber man könnte ja auch nochmal über Änderungen reden. Nee, kann man nicht. Weil vorher habt ihr ja gesagt, das oder gar nichts. Ja, okay, gar nichts. Na, das Spiel können wir jetzt auch noch 500 Mal weiterspielen. Mit der dumpfen Hoffnung, dass irgendwann vielleicht mal die Leute nicht mehr aufmerksam genug sind und dann irgendwann so ein Scheißdreck dann doch durchkommt. Ja, aber ey. Ja, und dann soll sich der aktuelle Vertragstext aber vollständig von ACTA unterscheiden. Einige der Bestimmungen seien andererseits bereits Teil des bestehenden EU-Rechts. Ja, ja, ACTA hätte ja auch nichts ändern sollen. Ja, das reicht als Ausrede aber nicht. Dann macht gefälligst nichts geheim. Ja, beziehungsweise macht frühzeitig offensichtlich, was ihr eigentlich vorhabt. Und wenn ihr irgendwelche Scheiße da sonst wo einfügt, dann passiert halt wieder genau das gleiche wie bei ACTA, dass dann Leute sich mutmaßen, was das denn auswirken könnte, was das bewirken könnte, und dass die Leute dann gegen die Mutmaßungen protestieren. Ja, weil man hat ja nichts anderes. Es gibt ja keine, ne, also sich hin, wenn sich die EU-Vertreter hinstellen und sagen, ja, das stimmt aber nicht, ja, dann liegt auf dem Tisch, was denn stimmt? Ja, nö, ne? Ja, so. Habe ich mir gestern noch reingeklebt. So, dann gab es ein Amazon-Gerücht, dass nämlich Amazon angeblich oder Umständen möglicherweise vielleicht an einem Telefon basteln wollen könnte. Was da so irgendwie in die Kategorie, ja, mei, möglich. Wenn das allerdings ähnlich beschissen ist wie andere Geräte, dann will man das vielleicht nicht unbedingt haben. Aber ja, also irgendwie Amazon könnte so ähnlich wie beim Kindle eine uralte Androiden-Version nehmen und forken. Ja, können sie das. Sie können auch eine nicht ganz so uralte Version nehmen und forken. Ob das dann großartig ist, ist eine andere spannende Frage, aber ja. So, dann gibt es Thunderkürz, weil nämlich Mozilla die Unterstützung für das E-Mail-Programm Thunderbird einkürzt. Neue Funktionen wird es nur noch geben, wenn die Community entsprechenden Code beisteuert. Seitens Mozilla ist mit der aktuellen Version 13 das Ende der Fahnenstange an Programmfähigkeiten erreicht. Im November soll noch eine ESR-Version Extended Support Release erscheinen. Und danach wird es alle 6 Wochen Updates für Stabilitäts- und Sicherheitsprobleme geben, zumindest ein Jahr lang. Und danach gibt es dann gar nichts mehr. Sie werden sowohl für die normale als auch für die ESR-Version funktionieren. Ist dann nämlich offizielle Verlautbarung aus Mozilla rausgefallen in einem Brief an Mozilla-Entwickler. Das Schreiben hätte eigentlich bis Montag geheim bleiben sollen, ist aber vorher schon durchgesickert. Und zu YouTube, es sieht so aus, dass die Weiterentwicklung an Thunderbird faktisch eingestellt ist. Es gibt keine neuen Funktionen und irgendwie Fixes und Co. gibt es jetzt auch nicht mehr so häufig. Und ich meine, okay, die Frage, gibt es irgendwie Funktionen, die dringend in einem E-Mail-Programm noch hätten Platz finden müssen, die es bisher nicht gibt? Also ich vermisse jedenfalls nichts. Genau genommen hätte ich auch schon vor ein paar Versionen aufhören können, Updates zu bekommen, aber nachdem ich Thunderbird genauso wie Firefox auf den Linux-Kisten zu Hause distributionsunabhängig herniedergeladen habe, muss ich auch nicht warten, bis dann irgendwann mal ein Distributionsupdate rangeflattert kommt, sondern die Dinge können sich halt selber aktualisieren. Was dann teilweise zu dem unerwünschten Nebeneffekt führt, dass man morgens die Kiste anmacht und dann erstmal sowohl Browser als auch E-Mail-Programm festgestellt haben, dass sie gerade eine neue Version bekommen haben und dass sie jetzt erstmal nach Updates, nach Kompatibilität von irgendwelchen Add-ons gucken wollen. Aber ja, gut, zumindest bei Thunderbird ist das dann vorbei. Gab es ja am Samstag. Am Montag gab es dann einen Arsenspruch, dass nämlich Science einem NASA-Bericht über neue Lebensformen widerspricht, berichten die D-Radio-Wissende Wissensnachrichten. Dieser Forschungsbericht ist falsch. Das hat die Fachzeitschrift Science gestern erklärt und sich dabei auf einen umstrittenen Bericht von 2010 bezogen, in dem über die Entdeckung einer zuvor gänzlich unbekannten Lebensform berichtet worden war, die von Arsen lebt. Dieses Ergebnis werde von 2 neuen Studien widerlegt. 2010 hatte die Entdeckung eines Bakteriums in den arsenreichen Sedimenten des kalifornischen Salzwassersees Mono Lake eine heftige Debatte ausgelöst. In der Studie dazu hieß es, das Bakterium GFAJ1 könne statt Phosphor Arsen in seine DNA und seine Zellmembranen einbauen, um zu überleben. Die NASA hatte damals erklärt, es sei eine astrobiologische Entdeckung, die Auswirkungen auf die Suche nach Beweisen für außerirdisches Leben haben werde. Nun kamen 2 Wissenschaftlerteams bei der Überprüfung der Studie zu dem Schluss, um zu überleben, sei das Bakterium doch auf geringe Mengen Phosphor angewiesen. Es könne ihn nicht vollständig durch Arsen ersetzen. Science betonte, das Bakterium sei also keine neue Lebensform, sondern ein Organismus, der sich seiner extremen Umwelt mit hohem Arsengehalt angepasst habe. So, ich meine, die Originalmeldung hatte ich auch mal irgendwann im Podcast. Im Zweifelsfall irgendwie 2010 oder 2011. Ist noch nicht so unheimlich lange her. Aber ja. So, dann gab es MicroTouch, weil nämlich Microsoft sich eine Firma Displayhersteller Perceptive Pixel gekauft hat. In der Firma ist... muss ich gucken, ob der Name hier auch irgendwo rumsteht. Nein. In der Firma ist ein Mensch wohl irgendwie mit drinne, wenn nicht sogar irgendwie einer von den nicht unwesentlichen Chefs, der auf einer TED-Konferenz so bummelig 1,5 Jahre bevor das iPhone auf den Markt kam, Multitouch vorgeführt hatte. Na, und so geht es dann wie Pinch to Zoom. Gut, das Gerät, auf dem er das vorgeführt hat, war ein bisschen größer als ein iPhone. Aber ja, also so Gesten wie Pinch to Zoom und Co., die hat er da bereits vorgeführt. Und deswegen wäre es ein bisschen eigenartig, wenn es da jetzt Patente drauf gegeben hätte. Das aber, glaube ich, auch nicht gibt. Cheap, cheap. Aber ja. So, dann gab es ein Formloch, das nämlich so bummelig 400.000 Passwörter der bereits wieder aus der Mode gekommenen Frage- und Antwortplattform Formspring in falsche Hände geraten wären. Ja, genauso wie irgendwie aus GMX auch Passwörter rausgeleckt sind, wobei die nicht rausgeleckt wären, sondern irgendwer hätte die Passwörter gewusst. Also Formspring hatte irgendwie ein Passwortloch, GMX hat ein Passwortloch. Man fragt sich, ob es auch irgendwo Accounts gibt, die sicher sind. So, dann gab es eine Space-Meldung, weil nämlich das Weltraumteleskop Hubble einen neuen Mond des Zwergplaneten Pluto entdeckt hat. Der winzige Trabant ist ein unregelmäßig geformter Brocken mit einem Durchmesser zwischen 10 und 25 Kilometer, umkreist Pluto in 95.000 Kilometern Abstand, wie das Weltraumteleskop-Institut in Baltimore und das europäische Hubble-Zentrum in Garching bei München mitteilten. Damit hatte der Zwergplanet am Rande unseres Sonnensystems mindestens 5 Begleiter. Wobei durchaus die Frage nicht ganz unberechtigt ist, ob das denn echte Monde sind oder ob das einfach nur Asteroiden sind, die da draußen rumschwirrten, die von dem großen Asteroid, der ursprünglich mal für einen Planeten gehalten wurde und dann aber den Planetenstatus ja relativ kürzlich aberkannt bekam, weil wenn man Pluto zum Planeten erklärt lässt, dann hätte man auch den einen oder anderen größeren Asteroiden zu einem Planeten erklären müssen. Und jedenfalls Pluto hat jetzt also 5 Monde. Mindestens. So, dann gibt es noch ein EC-Thermiloch, das nämlich EC-Kartenterminals eine Sicherheitsschwankung haben. Und zwar einem Bericht des ARD-Magazins Monitor zufolge gibt es IT-Experten, denen gelungen ist, EC-Kartendaten samt Geheimnummern von außen an den Kassen im Einzelhandel auszulesen. Mit den Kartendaten und Geheimnummern könnte man jetzt dann nämlich neue Karten erstellen und dann beliebig irgendwie Geld abheben. Oder anders ausgedrückt, da möchte ich sehen, dass jetzt eine Bank sich hinstellt und noch weiter behauptet, EC-Karten seien sicher und es könne nur deswegen oder nur dann mit PIN irgendwo abgehoben werden, wenn man denn die PIN irgendwo aufgeschrieben hätte. So, liebe Banken, jetzt beweist mal, dass ihr Arsch in der Hose habt. Übrigens, da gab es auch noch eine heiße Meldung zu, so von wegen, ja, irgendwie an den Terminal, an den Kartenterminalhersteller hätte sich die Sicherheitsdingens da schon vor Ewigkeiten, vor 4 Monaten gewandt und immer noch keine Reaktion bekommen. Und dann sind sie jetzt halt mal in die Öffentlichkeit gegangen. Shitstorm incoming. Tip. Kreditindustrie leugnet übrigens das Bezahlen mit EC-Karten im Handel, ist nach Einschätzung der deutsche Kreditwirtschaft sicher. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken wies einen Bericht des ARD-Magazins Monitor zurück, nachdem es grundsätzliche Sicherheitslücken im System geben soll. Selbst wenn es Betrügern gelingen sollte, Kartendaten auszuspähen, verringere die chipbasierte Abwicklung den Einsatz einer nachgemachten Karte, so der Verband. Gilt das für jedes Terminal? Könnt ihr das garantieren? Ja, und wenn man das doch irgendwie garantieren können will, dann gibt es ja gar kein Problem. Da könnt ihr ja jetzt auch jeden Verlust, der in dem Zusammenhang entsteht, bezahlen, nicht wahr? Weil es entstehen ja keine Verluste. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik. Ja, das stand ursprünglich mal für letzte Woche auf dem Plan. Weil es nämlich zeitlich vor Divina kam. Und zwar Steve Augeri, wie man den richtig ausspricht. Don't Stop Believing. 5 Minuten 21. Mit, da hat sich am Ende, ich weiß auch nicht, wie das zustande kam, irgendwie eine Botschaft versteckt, die ich auch überhaupt nicht entfernt habe. So ein Zufall aber auch. Ja, weil, ich bin durchaus der Meinung, dass der Music Teacher da mehr als Musik den Kindern beibringt. Aber ja, also PS22 hatte zu Besuch im Oktober letztes Jahr Steve Augeri, Don't Stop Believing. Und wenn mich nicht ganz viel täuscht, dann ist er einer der Musiker, die dasselbe Stück Musik damals popularisiert haben. Aber ja, und dann gibt es einen Wiedergänger, mal wieder. Und zwar habe ich vor 2 Jahren? War mehr als 2 Jahren. Bei Fora ausgegraben damals Petria King is the pursuit of happiness making us miserable. 6 Minuten 41 ist das lang und ist gerade kürzlich erst wieder aus dem Feed gepurzelt. Na gut, so kürzlich ist es auch noch nicht, aber hatte da nämlich die Nummern 213, 250 und 287 dran kleben und kriegt jetzt die 328 mit dran. Aber ja. So, und dann kann ich nochmal gucken. Teil 3 ist auch grün. Wunderhübsch. Dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben unwahrscheinlichen Fall, dass ihr irgendwie euch bemüßigt fühlen solltet, mir irgendeine Form von Reaktion auf das, was ich hier so von mir gebe, zukommen lassen zu wollen, lade ich euch dazu ein, das zu tun, indem ihr zum Beispiel einen Tweet at Kompott adressiert, eine E-Mail an compiblog@gmail.com adressiert oder einen Kommentar im compiblog.de Kompott 328 Teil 3 eintragt. oder mich bei Google Plus erwähnt. So, und dann drohe ich mal damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht nächste Woche auch wieder unterwegs sein könnte. Wenn da nichts dazwischen kommt und wenn es mir gelingt, so wie heute, dem Regen zu entkommen, ist das durchaus in Ordnung. So, und dann viel Spaß mit Don't Stop Believing und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Say to all of you, PS22 choir, chorus, that first of all, thank you for your time. It was it's hard work, but it is a joy to sing. And it may be a love of your life for the rest of your life. Anybody could do it. You don't have to do it professionally. You can do it in the shower. Right?
Yeah.
But whatever gives you, if it gives you joy,
guys,
if it gives you joy, enjoy it. It is truly a gift. And so I want to thank you, A. B, we're going to have a great time Saturday. And it's for a wonderful cause. And it's been wonderful meeting you all. And we'll all get a chance to meet each other even further down. This won't be the first time you work with me. Let's do this again, okay?
Nice.
And thank you, Mr. Bean.
Ah, thank you. Peter Dance.
The drive for happiness implies that we have a dissatisfaction with the present moment and that greener pastures lie just ahead. From our earliest memories, we've been marinating in the mantra of our parents as they said, "I'll be happy when." I'll be happy when you get a pay rise. I'll be happy when we move to a bigger house. I'll be happy when we get a better car. I'll be happy when you remember to take out the rubbish. I'll be happy when we go on holidays. I'll be happy when we retire. And before long, we start the same mantra within ourselves of, I'll be happy when I turn 5. I'll be happy when I go to school. I'll be happy when I leave school. I'll be happy when I find the perfect partner. Happy when I get married. Happy when I have children. Happy when they leave. Happy when the divorce comes through. And before long, we're deeply enculturated to believe that happiness lies at some more distant time when things are different from how they are right now in this moment. The marketing people and the advertising people would have us believe that we'll be happy when we've bought their product. And of course, now they build in obsolescence so that we'll need more of their product shortly. That we want their product in a range of colours, that we need the latest model of the stuff, that we want the most fashionable stuff, and that, of course, none of the cords from the old stuff fit the new stuff until the whole planet is pretty much stuffed. It becomes second nature to us to look for happiness in things outside of ourselves. We believe that some new thing in our life, some new relationship, some new possession, some new accolade will bring us some measure of happiness. And oftentimes we bump into one of the D's in life. And a D might be a disappointment, a drama, a disaster, a divorce, a diagnosis, a death, a disfigurement, a disability, a debt, a drought, a depression, a dementia. We bump into a D and everything that's become second nature to us doesn't work. It might be second nature to us to blame others for our unhappiness. It might be second nature to us to believe that other people are happier than us. But in this circumstance, this D demands more of us than we may ever have had to bring to the circumstance before. And we're faced with that question about, who am I? What am I doing on the planet? Am I living the life I came here to live? If not, why not? And what am I going to do about it? You see, we talk about it's second nature for me to feel like this, it's second nature for me to think like this, to react like this, and no one ever questions, well, what is your first nature? We talk commonly about a second one as if we know exactly what that's about. And yet we rarely talk about the sense of ease that lies in our first nature, the sense of compassion, of joy, of wisdom that lies in our first nature. It's second nature to us to judge, to see people as separate, different, less than, more than, better than, worse than us. And these are all the seeds of unhappiness. And we keep pursuing happiness in the belief that somehow it will be found outside of ourselves. But indeed, happiness is an inside job, not derived from outer circumstances. And when we bump into one of these D's in life, it causes us to become quiet inside. And we realize that happiness is found in the present moment. That's where life is, love is, God is, if you're into God. It's found in the present moment, not in 5 seconds' time, not in 5 seconds ago. And yet our mind is full of scheming and worrying and fretting about whether we're going to have the things in our future that will bring us happiness. It's always projecting 5 seconds, weeks, months, years into the future, or chewing over the past. When indeed, in the present moment, we find wonder, we find joy, we find peace, we find love, we find connection, we find that deep sense of being at peace within ourselves. If you didn't want suffering, wrong planet. This is where it all happens. And what matters when suffering happens is how are we going to embrace this moment? How do we embrace our anguish, our misery, our pain, our joy, our peace? Because that is in the present moment. And can we embrace these things without being overwhelmed by them or being defined by them? So how do we embrace the full gamut of human experience? Because that leads to a deep and lasting happiness, not a momentary pursuit of pleasure. If the topic of this debate this evening were being happy makes us miserable, we could see how ludicrous such a statement is. It's the pursuit of happiness that causes us pain. It's the pursuit of believing that happiness lies in the future rather than in this moment, in this room, in this company, in this place, right here, right now. Thank you.